Mach dich auf und werde Licht. Den Flyer hat der ein oder andere vielleicht von euch schon in der Hand gehabt. Macht fleißig davon Gebrauch, nehmt sie mit. Zum einen seht ihr auf der Rückseite, worum es noch alles geht in diesem Advent. Die anderen Blicke über unseren Tellerrand hinaus, die nächsten Wochen folgen werden. Und auf dem Flyer stehen auch gleichzeitig unsere Gottesdienste an Weihnachten. Also wenn ihr vorhabt, einen Nachbarn oder sonst irgendjemanden, dem ihr regelmäßig begegnet, zu einem unserer Gottesdienste einzuladen, nehmt den Flyer gerne mit. Mach dich auf und werde Licht, passt natürlich richtig gut zu der Adventszeit. Lichter, Kerzen, ganz typisch für Advent in unserem Land, in unseren Breitengraden. Aber als ich den Vers so für mich nochmal durchgesehen habe, dachte ich, es passt auch richtig gut zu uns als Christen, als Nachfolger Jesu. Denn Jesus selbst sagt ja auch, wir sollen Licht sein. Wir sollen leuchten dort, wo wir sind, ganz egal, wo es gerade ist. Und genau darum geht es auch in Jesaja 60. Daraus ist ja dieser Vers, das hatte Miri ja schon gesagt. Und da geht es, wenn man weiterliest, darum, dass Jesaja schreibt, dass die Welt in Dunkelheit lebt. Dass die Dunkelheit sich wie so eine Decke über die Welt legt. Und dass der Glaube Israels, der Glaube an ihren Gott, wie ein Licht ist, das durch diese Decke hindurchdringt und Licht bringt auf die ganze Welt. Und genau so sollen wir ja auch sein als Christen, oder? Und ich glaube, gerade dieser Corona-Advent bietet außergewöhnliche Möglichkeiten, ganz neue Gelegenheiten, um darüber ins Gespräch zu kommen, weil Leute sich einfach fragen, was soll das? Wie kann ich das einordnen? Was macht das alles mit mir? Das sind Fragen, die uns jetzt alle beschäftigen. Und deshalb ist es so gut und auch einfacher vielleicht sogar dieses Jahr über Gott, Glauben, Kirche ins Gespräch zu kommen. Wie jeder von uns, du und ich, dieses Licht jetzt in sein Umfeld hineinbringt, sieht ja immer anders aus. Wir sind unterschiedliche Menschen, haben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Freunde. Und trotzdem kann jeder das tun. Ein Weg, wie wir das tun können, auch als Gemeinde insgesamt, ist gerade unsere Diakonie. Diakonisch zu helfen, Menschen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen. Und daher steht der Gottesdienst ja unter diesem Motto, mach dich auf. Mach dich auf zu ganz unterschiedlichen Leuten. In unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wenn du mit deinen Kindern draußen bist, wenn du mit deinem Hund Gassi gehst, wenn du einkaufen bist, wenn du Urlaub machst, wenn. Wir können uns aufmachen zu Leuten in unserem Umfeld. Und wir haben jetzt schon einiges darüber gehört, was wir als Gemeinde diakonisch tun. Und der ein oder andere von euch ist auch dabei auf dieser Netzwerkliste, war auch schon dabei, vielleicht sogar bei einigen Geschichten, die wir heute gerade schon gehört haben und hat dort mitgeholfen. Und das ist richtig gut. Aber ich glaube, die Gefahr ist, dass vielleicht durch diesen Gottesdienst oder auch wenn man sich anschaut, was bei uns alles in der Gemeinde da ist, dass man den Eindruck bekommt, ja, Diakonie läuft. Check. Brauche ich ja jetzt nichts mehr zu tun, weil da gibt es ja diesen Kreis in der Gemeinde, der kümmert sich darum, macht alles so richtig gut und kann ich abhaken. Ich hoffe aber, dass dieser Eindruck bei niemandem von euch jetzt entstanden ist durch den Gottesdienst oder durch alles, was gesagt wurde, sondern dass vielmehr klar wird, dass diese Nächstenliebe, diese praktische Unterstützung von Leuten, die wirklich Hilfe brauchen, dass das in unserer geistlichen DNA, wenn ich das mal einfach so sagen kann, so tief verwurzelt ist, dass wir gar nicht anders können, dort, wo wir Not sehen, dort, wo wir Leidende sehen, auch ganz praktisch einzugreifen. So hat Jesus es zumindest vorgelebt und wir wollen ja auf seinen Fußspuren wandeln und ihm ähnlicher werden. Das ist unser Ziel und deshalb dürfen wir da hinschauen, wie Jesus das gemacht hat. Und es motiviert mich total zu sehen, dass es Menschen in unserer Gemeinde gibt, die so leidenschaftlich für dieses Thema sind, für Menschen sind, die Hilfe brauchen, dass sie gerne Zeit, Geld, Energie und alles, was sie haben, investieren, um zu helfen. Und so einen tollen Dienst in der Gemeinde zu haben, hatte ich schon gesagt, darf uns aber niemals dazu verleiten, zu sagen, passt schon. die anderen machen es ja, sondern wir sind gefragt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, je länger man sich mit dieser Frage beschäftigt, diakonisch zu helfen, Nächstenliebe praktisch auszuüben, kommt man wahrscheinlich früher oder später immer an den Punkt, ja, wem soll ich denn helfen? Die Not in dieser Stadt, in unserem Land, auf der Welt ist ja unendlich groß. Ich kann niemals allen helfen, höchstens einen Tropfen auf den heißen Stein gießen. Wem soll ich denn wirklich helfen? Und genau diese Frage wurde Jesus auch einmal gestellt. Ihm wurde auch die Frage gestellt, wem soll ich helfen? Und er hat diese Frage wie so oft mit einer Geschichte beantwortet. Eine Geschichte, die eine neue Perspektive auf diese Frage legt. Und wahrscheinlich hat jeder von euch hier und auch zu Hause am Bildschirm diese Geschichte entweder schon selbst gelesen oder auf jeden Fall im Rallye-Unterricht irgendwann mal besprochen. Es ist die Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Im ersten Lockdown Anfang des Jahres haben wir schon mal eine Predigt dazu gehört. Deshalb werde ich nicht den ganzen Text nochmal vorlesen, zumal er ja auch relativ bekannt ist. Aber alles fängt damit an, dass da dieser eine Gelehrte ist. Ein Schriftgelehrter, ein Gesetzeskundiger, der also den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, richtig gut kannte. Und er steht vor Jesus oder sitzt neben ihm und stellt ihm eine Frage. Er fragt ihn: Jesus, was muss ich tun, um am Ende ewiges Leben zu bekommen? Und das ist ja eine sehr spannende Frage. Zum einen, weil diese Frage heute ja auch noch sehr viele Menschen haben. Wie geht es nach dem Tod weiter? Was muss ich tun, damit es danach irgendwie gut weitergeht? Aber ich finde die Frage noch viel spannender, weil er sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt nicht, hör mal Freundchen, tun sollst du erstmal gar nichts, du musst nur an mich glauben. Sagt er nicht. Er lässt sich auf diese Frage nach dem Tun ein und sie einigen sich darauf, was denn jetzt auch nicht mehr wieder ganz so tunkonform ist, dass man ewiges Leben bekommt, wenn man Gott und den Nächsten, so heißt es in der Luther-Übersetzung, den Nächsten liebt. Und zwar mit ungeteiltem Herzen. Nicht nur ein wenig oder ein wenig mehr, sondern wirklich mit ungeteiltem Herzen Gott und den Nächsten liebt. Dann bekommt man das ewige Leben. Hört sich irgendwie zu leicht an, um wahr zu sein, oder? Das ist aber die Antwort. Und diese Antwort ist dem Gelehrten aber irgendwie zu konkret, zu praktisch. Das kann doch nicht sein. Und er will viel lieber weiter theoretisieren und deshalb stellt er gleich die nächste Frage und sagt, ja Jesus, wenn ich meinen Nächsten, andere Übersetzungen sagen, meinen Mitmenschen lieben soll, wer ist denn dann mein Nächster? Wer ist denn dann mein Mitmensch? Und da schwingt die Frage mit, muss ich wirklich allen helfen? Genau diese Frage, die uns auch bewegt, wenn wir so viel Not in unserer Stadt sehen. Muss ich wirklich allen helfen? Muss ich nicht viel mehr Ausnahmen machen und selektieren, wem ich helfen soll, wem ich helfen kann? Und da hat Jesus, wie gesagt, diese geniale Geschichte parat. Diese Geschichte, die durch die Jahrhunderte unzählige Künstler und Schriftsteller zu ganz außergewöhnlichen Meisterwerken bewegt hat. Da gibt es einen Mann, irgendeinen Mann, der von Jerusalem nach Jericho zieht. Jerusalem auf dem Berg, Jericho weiter unten, ungefähr 1000 Höhenmeter, 27 Kilometer. Dieser Weg führt unter anderem auch durch die Steppe Judas, wo sehr trocken war, sehr verlassen war, wo es viele Hügel und Felsen gab, Schluchten, sodass sich diese Gegend optimal anbot für einen Hinterhalt, für einen Überfall, weil dort ziehen die Leute alleine lang und es gibt viele Verstecke. Es wurde also häufig überfallen in dieser Gegend. Und so war es auch bei diesem Mann. Er wird überfallen, halbtot zurückgelassen. Und in der Geschichte erzählt Jesus es jetzt so, dass die geistliche Elite, die geistlichen Führer des Volkes Israel jetzt nacheinander an diesem halbtoten Mann vorbeiziehen. Aber weder der Priester noch der Levit, die die geistliche Elite damals dargestellt haben, helfen diesem Mann. Sie ziehen einfach an ihm vorbei, obwohl sie das Alte Testament nahezu auswendig kannten und ganz genau wussten, dass es eigentlich der Glaube an ihren Gott für notwendig hält, dass sie jetzt helfen, dass sie eingreifen, dass sie ihren Nächsten lieben, zumal es höchstwahrscheinlich einer aus ihrem eigenen Volk war. Aber sie gehen an ihm vorbei, denn wenn dieser Mann tot war und ihm ging es wahrscheinlich so schlecht, dass es mit Augen einfach nur aus der Ferne nicht zu erkennen war, ob er jetzt schon tot ist oder noch verletzt, wenn dieser Priester oder der Levit ihm geholfen und ihn angefasst hätte, wäre er unrein geworden und hätte erstmal in Quarantäne gemusst. Er konnte also nicht anders, oder? Er musste ja wegsehen und an ihm vorbeigehen. Und wenn wir das hören, dann merken wir, wie leicht es fallen kann oder wie schnell wir in so eine Situation kommen, dass wir denken, ach, ich muss jetzt weiter. Denn zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen, die machen es doch gerade unmöglich, irgendwie zu helfen. Ein Umzug, was, mit 10 anderen Helfern, das geht doch gar nicht. Alles unmöglich. Oder eine andere Frage, wie weit wärst du bereit zu gehen, wenn du weißt, dass die Person, die gerade deine Hilfe braucht, Corona hat? Was machst du dann? Wie schlecht müsste es diesem Menschen gehen, damit du vielleicht mal eingreifst, dass du ihn umarmst, ihn aufrichtest, ihm hilfst? Und all solche Fragen machen es für uns vielleicht etwas leichter nachvollziehbar, warum dieser Priester und der Levit einfach weiter ihres Wegs sind. Aber schließlich kommt ein Samariter vorbei. Ein Mann aus einer Volksgruppe, der den Juden damals sehr unpassend war, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben wollten. Und gerade dieser Samariter hilft dem Mann, der so verletzt ist. Er verarztet ihn und sorgt dafür, dass es ihm auch in den nächsten Tagen besser geht und er wieder auf die Beine kommt. Und nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hat, stellt er dem Mann, dem Gelehrten, eine Frage. Und ihr könnt sie hier vorne mitlesen. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Wer von den dreien, Priester, Levit, Samariter, war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Und die Antwort ist klar, da konnte der Gelehrte sich nicht rausreden. Es war offensichtlich natürlich der Samariter, der Mann, der geholfen hat. Und hier sehen wir, dass Jesus mit dieser Frage eigentlich die Perspektive des Gelehrten verändert. Er beantwortet ja nicht die Frage, wer ist mein Nächster, oder? Mit der Geschichte will Jesus nicht darauf hinaus, diese Frage des Gelehrten zu beantworten, wer sein Nächster ist. Er guckt durch seine Augen und sieht quasi die ganze Not vor ihm in seiner Stadt, in Jerusalem oder wo auch immer und sagt, wem von denen soll ich jetzt helfen? Er guckt durch seine Augen. Jesus verändert diesen Blick und schaut jetzt durch die Augen des Notleidenden. Er schaut durch die Augen des Verletzten und fragt, wer durch seine Augen betrachtet, war jetzt der Nächste? Nicht die, die vorbeigegangen sind, sondern der, der geholfen hat. Jesus beantwortet die Frage, wer kann für ihn der Nächste sein? Wer kann für den Verletzten, für den Notleidenden der Nächste sein? Und als ich darüber nachdachte, merkte ich, dass dieser Perspektivwechsel, den Jesus vornimmt, dass der auch genauso für uns heute hilfreich sein kann. Dass dieser Perspektivwechsel uns auch dabei helfen kann, zu sehen, wem soll ich helfen? Ich kann ja nicht allen helfen. Wem soll ich denn jetzt wirklich helfen? Und dieser Perspektivwechsel hilft uns dabei, weil ich dann sehen kann oder durch die Augen des anderen schauen kann und die Frage stelle, welcher Notleidende braucht Hilfe? Wo ist es naheliegend, dass ich meine Ressourcen einsetze? Ist es vielleicht mein älterer Nachbar, dem ich einfach nur mal helfe, die Hecke zu schneiden? Ist es die alleinerziehende Frau in meinem Umfeld, der ich vielleicht mal das Mittagessen vorbeibringe? Sind es beziehungsarme Bekannte, die ich habe, die ich einfach mal hin und wieder zu mir nach Hause einlade und Gemeinschaft mit ihnen pflege? 2 verschiedene Haushalte, das geht ja immer noch. Euch fallen bestimmt noch ganz andere Menschen oder Personengruppen ein, denen ihr ganz konkret helfen könnt, die euch quasi in den Weg gestellt werden, an denen ihr regelmäßig vorbeigeht. Menschen, die dich regelmäßig an ihnen vorbeigehen sehen. Denn das ist ja genau die Perspektive, die Jesus jetzt vermittelt. Lasst uns durch die leidenden Augen schauen und sehen, ob ich gerade an ihnen vorbeigehe. Genau das ist dann die Situation, von der Jesus hier spricht. Es ist eine Not, die direkt vor meiner Haustür ist, die vor meinen Füßen ist. Es sind Menschen, die Gott vielleicht ganz bewusst in unseren Alltag, in unser Umfeld, auf unseren Arbeitsplatz oder wo auch immer hin befördert, damit sie genau dir und genau mir begegnen. Einmal saßen wir als Familie, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder wir da hatten, Lia war auf jeden Fall schon da, im McDonald's. Nicht so gut für die kleinen Kinder, auch nicht für uns, aber trotzdem ist man da immer wieder mal da. Und in dem Moment, wo wir schon fast fertig waren, kommt ein Obdachloser rein, das war offensichtlich. Er kommt rein und geht, wisst ihr wohin? Er geht zum Tablettwagen. Er geht zum Tablettwagen und isst die Reste von den Tabletts, die dort drin sind. Und als ich das gesehen habe, wurde mir nicht schlecht, aber ich dachte, wie kann sowas passieren? Wie kann es sein, dass jemand die Reste von diesem Tablettwagen im McDonald's essen muss? Und ich war innerlich so bewegt, dass ich nicht anders konnte, als einfach aufzustehen, mir den Mann zu schnappen, uns an der Kasse anzustellen und ihm mein eigenes Menü zu holen. Es ist keine große Hilfe, aber Gott hat mein Herz dazu bewegt. Er hat mich berührt, weil ich das gesehen habe. Er hat diesen Mann an uns vorbeilaufen lassen, vielleicht extra, damit ich das sehe und helfen kann. Wir müssen nicht allen helfen. Aber dort, wo Notleidende direkt vor uns hergehen, Notleidende mich mit ihren Augen an ihnen vorbeigehen sehen, dort müssen wir helfen. Dort, wo Gott unser Herz berührt und uns leise die Frage stellt oder vielmehr so einen Tritt in den Allerwertesten gibt, um uns aufmerksam darauf zu machen, hey, das ist die Chance, die ich dir gerade gebe, damit du diese Nächstenliebe, diese Liebe, die ich in dein Herz hineingepflanzt habe, dass du sie jetzt einfach weitergeben kannst. Nicht, weil wir als Christen ja Gutes tun müssen, sondern weil eben diese Liebe Jesu, die er für dich hat, die er für jeden Menschen hat, in deinem Herzen schlägt und du durch diese Liebe gedrängt wirst, einfach Menschen zu helfen, Not zu lindern, die wir sehen, die uns im wahrsten Sinne über den Weg läuft. Jesus beendet das Gespräch mit dem Gelehrten mit folgendem Satz, ganz kurz und knapp: Nun geh und mach es genauso. Nun geh und mach es genauso. Und damit möchte ich jetzt meine Predigt auch beenden, fast. Ein paar Sätze folgen gleich noch. Aber nun geh und mach es genauso. Nun geh und mach es genauso. Man kann es nicht besser zusammenfassen. Mach dich auf zum Nächsten, der deine Hilfe braucht. Wie gesagt, kann dieser Nächste ganz anders aussehen. Und vielleicht berührt dich diese Predigt, dieser Bibeltext, all die Gedanken, die wir heute gehört und gesammelt haben. Und du merkst, hey, da tippt Jesus mich gerade an. Oder er schiebt mich aus meiner Komfortzone raus, weil ich genau jemanden vor Augen habe. Jemanden vor Augen habe, dem ich helfen kann, an dem ich vielleicht jeden Tag vorbeigehe, der vielleicht im Büro neben mir sitzt oder am Hausflur in einer anderen Wohnung wohnt. Und ich möchte dich einladen zur ersten Advents-Challenge. Wir werden in dieser Predigtserie jeden Sonntag eine neue Herausforderung bekommen, wo wir das, was wir hören, ganz praktisch umsetzen können. Und jetzt am ersten Advent lautet die Herausforderung: Wo finde ich im Umkreis von 500 Meter um mein Zuhause jemanden, für den ich ein Nächster sein kann? Wenn du jetzt sagst, ich wohne irgendwo auf dem Land, 500 Meter um mich herum sind nur meine Kühe, dann kannst du das natürlich weglassen. Mach dir die Frage so, dass sie für dich passt. Aber lass die Frage nicht hier, sondern nimm sie mit nach Hause. Lass sie wirklich dein Herz bewegen, die Nächstenliebe, die Jesus in dich hineingelegt hat, anspornen, damit du diese Frage wirklich in dir bewegst und überlegst, wem in meinem Umkreis kann ich in dieser Woche Nächster sein? Welcher notleidende Mensch sieht mich in dieser Woche an ihm vorbeiziehen, sodass ich gar nicht anders kann, als ihm Nächster zu sein und ihm aufzuhelfen? Lasst uns nicht weiter theoretisieren wie der Gelehrte. Das können wir richtig gut in so einer Akademikerstadt wie Heidelberg. Aber lasst uns das mal nicht tun, sondern wirklich praktisch werden. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir wollen jeden Sonntag eine neue Challenge, eine neue Herausforderung mitgeben, damit wir nicht nur im Hören bleiben, sondern auch ins Tun kommen. Und ich glaube, dass diese Fragen, diese Challenges, die wir diesen Monat haben, auch sehr gut für unsere Kleingruppen sind. Dass ihr euch, wenn ihr euch nächste Woche trefft, jetzt vielleicht noch nicht diesen Dienstag oder Mittwoch, da stecken wir ja noch mittendrin, aber nach dem zweiten Advent uns treffen und überlegen, worüber können wir denn reden, wie füllen wir diese 1,5 Stunden bei Zoom oder Skype oder was auch immer, dann greift doch einfach diese Frage auf und berichtet davon, wie ihr begegnet seid. Ob es euch schwer gefallen ist, ob ihr es vielleicht gar nicht getan habt, wieso nicht? All diese Fragen schwingen damit. Lasst uns das ins Gespräch bringen, zu Hause am Tisch mit unseren Kindern, mit dem Ehepartner, mit Freunden, da, wo wir uns begegnen werden in den nächsten Tagen. Lasst uns diese Frage wirklich praktisch werden und uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig neue Ideen geben, uns gegenseitig ausrüsten, vielleicht füreinander zu beten, damit wir den richtigen Weg in dieser Sache finden. Und genau das möchte ich jetzt auch tun. Steht noch mal auf zum Gebet und ich werde die Predigt damit abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du so ein großartiger Geschichtenerzähler bist und dass du auch heute noch Geschichten erzählst, dass du heute noch Geschichte schreibst und dass du das auch durch jeden Einzelnen von uns tun kannst und tun möchtest. Und ich bitte dich, dass du diese Predigtreihe im Advent wirklich gebrauchst, um unsere Herzen zu treffen und dann aus dem Herzen auch in die Hände übergehen zu lassen, damit wir das ausleben können, was du in uns hineingelegt hast. Du liebst uns Menschen, jeden Einzelnen, durch und durch. So sehr, dass du gesagt hast, ich will dieses Leid nicht mehr sehen, das Menschen haben, sondern ich nehme es auf mich. Ich sterbe lieber, anstatt sie leiden zu sehen. Und ich bitte dich, dass diese deine Botschaft uns wirklich im Advent dazu antreibt, anderen Menschen zu helfen. Anderen Menschen diese gute Botschaft weiterzugeben. Und ich bitte dich, dass du uns dabei segnest, uns mutig machst, denn dein Geist ist in uns und uns dabei hilfst, die richtigen Worte schenkst, um diese Gespräche zu suchen und auch zu führen. Danke, dass du mitgehst. Amen.